Hallihallo, es ist der 24.01. Aufnahmedatum für Folge 10. Erstes kleines Jubiläum des Keeper-Analyse-Podcasts hier bei Cavani's Friseur. Wie ihr es letzte Woche schon mitbekommen habt, hoffentlich die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben es mitbekommen. Johannes ist diese Woche nicht da, deswegen bin ich ein bisschen auf Spurensuche gegangen, natürlich auch mit dem Einverständnis von Johannes. Wir haben heute einen kleinen Praktikanten bei uns, oder ich besser gesagt habe eine Praktikanten bei mir, den Tim bei uns. Einige dürft ihr noch kennen. Grüß dich erstmal an der Stelle, Tim.
Grüß dich, hi.
Genau, glaube ich, der letzte Podcast, den du hier zu Gast warst, das war der damals über den Football Manager, wenn ich mich recht entsinne.
Danach haben wir noch einen gemacht. Aber jetzt frag mich nicht mehr zum Thema. Mit Marco zusammen.
Stimmt. Lang ist es ja. Liebe Grüße nochmal an Marco an der Stelle über die Alpen hinüber. Genau. Ein Bussi, ein herzliches. Tim, wie gesagt, du bist heute Praktikant. Wir gucken uns das an, wie das bei dir läuft. Geld gibt's nicht, das ist meistens so. Bei uns?
Ich habe das letzte Woche gehört, da stand im Vertrag aber was anderes drin.
Ja, Verträge gibt es ja nicht, da sind wir FDPler durch und durch. Du musst erstmal den Effort, du brauchst erstmal Effort und musst erstmal dankbar sein, dass du hier diese Chance nutzen kannst, ein Praktikum zu machen. Ist ja, glaube ich, eben im journalistischen Bereich Usus, dass man irgendwo so ein Volontariat macht.
Ja, über mehrere Jahre anders. Und dann
genau, den Namen vergessen. Genau, und dann gucken wir mal, ob es dann weitergeht und so. Ne?
Ja.
Ja. Cool, dass du dabei bist. Gerne. Ich würde sagen, dann starten wir sofort so in diesen verrückten 20. Spieltag, der wieder einiges geboten hat für uns. Und dann würde ich sagen, beginnen wir sofort bei dem ersten Freitagsspiel. Und zwar beim 1-0 von der Arminia aus Bielefeld gegen die SGE aus Frankfurt. Kevin Trapp stand wieder im Tor nach überstandener Corona-Infektion, nachdem Ramasch ihn letzte Woche vertreten hat. Würde ich jetzt gleich mal diesen Ball zuspielen. Das Tor von Wimmer war natürlich schön gemacht in mehreren einmal den Ball durchgelassen im Zentrum, von Krüger war es, glaube ich, und dann Wimmer sehenswert abgeschlossen. Was würdest du jetzt sagen aus deiner, bist ja auch Trainer, würdest du jetzt, wenn Kevin Trapp dein Torhüter wäre, dein Spieler wäre, würdest du ihm da jetzt einen Vorwurf machen, würdest du sagen, Kevin, ist nicht schlimm, hast alles versucht?
Das sage ich generell immer. Nein, also ich kann ihm da tatsächlich keinen Vorwurf machen, also so beim paarmaligen Ansehen, sage ich mal, dass er kommt dann raus, weil der Ball auch gar nicht von Krüger kam, glaube ich, dann am Ende. Also es war so ein bisschen dämlich verteidigt.
Stimmt, von Chandler.
In einem 1 gegen 1, glaube ich, Chandler war es, glaube ich, ja. Und dann steht er auf einmal so Richtung 10, 11 Meter blank vor ihm, macht eigentlich den Winkel meiner Meinung nach noch relativ gut kurz so oder zu. Und wird dann halt einfach ziemlich einfach ins lange Eck reingeschoben. Ich gebe ihm da wenig Schuld, muss ich ehrlich sagen, aber was sagst du dazu?
Bin grundsätzlich bei dir, ich würde ihm daraus gar keine große Schuld zurechnen. Wie gesagt, steht blank aus 11 Metern etwa, ist halblinker Position vor ihm.
Ja.
Allerdings hatte ich auch schon auf Twitter schon mal so anklingen lassen, ich finde, dass Trapp da schon viel richtig macht, also er kommt halt raus, übt Druck aus, ne? Weil das ist ja immer so diese Maxim, die man da haben soll, wenn im Strafraum ein Spieler am Ball ist und keinen Gegnerdruck hat oder keinen, keinen indirekten Gegnerdruck hat, dass vielleicht nur irgendwie einer rankommen könnte, dann musst du als Keeper schon entgegengehen, musst irgendwie Druck ausüben. Das macht Trapp hier, finde ich, ganz gut, eigentlich finde ich schnell genug.
War auch recht flott draußen, meiner Meinung nach.
Genau. Also hat er den Winkel auch recht schnell verkürzt, so.
Ja.
Dann macht Trapp aber, finde ich, so das, was er irgendwie immer macht, er gibt immer diesen Block so ein bisschen, ich will nicht sagen hölzern, aber es wirkt halt immer so ein bisschen komisch bei ihm, weil er es nicht schafft, so richtig runterzukommen. Er setzt dann immer so dieses, in der Szene jetzt hier, das linke Knie auf den Boden hat dann quasi nicht diese extreme Breite, die man vielleicht im großen Block manchmal haben muss. So. Dadurch wirkt es immer wie so ein kleiner Block, nur noch mit rausgestellten Beinen. So. Weißt du, wie ich meine?
Ja. War das dann vielleicht auch zu wenig Zeit für ihn, das dann irgendwie sauber zu machen? So ein bisschen Panik, so von wegen, auf einmal ist einer im 16er relativ blank und ich weiß, der schiebt mir den gleich irgendwie um die Ohren.
Möglich, aber die Szene war für Trapp trotzdem relativ klar. Also es war ja klar, okay, wenn er jetzt rauskommt, dann gibt es halt nur eine Möglichkeit, der wird sich den Ball vorlegen und abschließen. Ja, so. Und dann hätte er vielleicht ein bisschen mehr darauf gehen können, sich auf diesen Block weiter vorzubereiten. Entsprechend halt auch dann, wenn er sieht, dass Wimmer jetzt abschließt, ausholt.
Ja.
Dass er dann schon so ein Stück weit in diesen großen Block hineinrutscht.
Ja.
Das wäre jetzt so meine, meine Analyse gewesen.
Also hat sich so ein bisschen dieses Vorpreschen dann wieder weggenommen, weil er dann, weiß ich nicht, dann zu hölzern, wie du sagtest, dann ein bisschen in die Aktion geht und nicht in einem Flow quasi versucht.
In einem Flow, genau, durchläuft, genau sozusagen. Ja, das ist natürlich auch immer schwierig, ne? Du musst auch immer ein bisschen reagieren, so, was macht der Stürmer? Schlägt der vielleicht nochmal den Haken und legt noch vorbei?
Ja.
Ich meine, das wäre natürlich ultra cool von Wimmer gewesen, wenn dann nochmal den Ball vorbeilegt, so, ne?
Ja.
Hat ja eigentlich auch, also es
hätte man ihm zutrauen können, nachdem, was er danach gemacht hat, ne?
Ich wollte gerade sagen, in dem Spiel, da ging, glaube ich, alles für ihn so. Ja.
Generell ganz gut in Form, der Mann.
Ja, absolut, absolut. Ja. Wie gesagt, und deswegen würde ich schon sagen, dass Trapp dann vielleicht mit einer bisschen besseren Technik da den Ball hätte verteidigen können, weil der Ball rollt im Endeffekt ja auch an seinem linken Fuß dort direkt vorbei, so. Ja. Wenn wir sehen, so kommen wir vielleicht an auch noch drauf zu, wie Ortega manchmal so diesen großen Block gibt, da sitzt es ja fast schon im seitlichen Spagat dort am Boden so, das ist dann schon noch ein anderes Level. Und das hat man, glaube ich, auch bei Trapp in der Vergangenheit schon immer mal gesehen, dass er in diesen Szenen ein bisschen ungelenk wirkt einfach in der Hüfte.
Wenn du sagst, das kommt bei ihm häufiger vor,
Mir ist es unter anderem gegen die Bayern nochmal aufgefallen. Ja. Da hat er aber gegen Sané pariert. Da kam er eigentlich in der exakt gleichen Körperhaltung nochmal raus. Und dann, glaube ich, in der letzten Saison noch einmal gegen, lass mich lügen, was, glaube ich, auch sogar Bielefeld. Weiß gerade gar nicht. Hat er halt Ball auf jeden Fall auch gehalten, ja. Also diese Körperhaltung bei Trapp, die sieht man einigermaßen oft, so wenn er mal 1-gegen-1 ist. Und ist eben klar, dass jetzt eigentlich der große Block folgen soll. Ja. Er stellt das eine Bein zwar mal gut raus, jetzt in dem Fall das rechte, aber das linke Bein ist dann halt zu nah am Körper dran, oder zu nah am anderen Bein dran sozusagen, dass er dann eben nicht diesen extrem breiten Ausfallschritt machen kann. Aber ist, wie gesagt, nur ein kleines Detail, würde jetzt nicht von einem Torwartfehler sprechen.
Das
aber viele kleine Details im Laufe einer Saison können natürlich auch immer mal so den einen oder anderen Punkt retten oder eben auch nicht.
Ja, das macht halt irgendwann auch den Unterschied in der Mannschaft dann aus, ne? Wenn du weißt, in solchen Situationen ist ein Torwart da oder pariert ihn in, sag ich mal, 70-80% der Fälle, oder du weißt, okay, der ist durch und der wird jetzt am Torwart vorbeigeschoben, das Ding ist durch. Das macht natürlich auch, ich will es ja nicht zu viel hineininterpretieren, aber das macht dann auch das Standing in der Mannschaft irgendwann kaputt, ne? Wenn du sagst, das passiert ihm häufiger, weiß es nicht, wie hieß nochmal der Zauberer von Frankfurt?
Ramasch.
Wie sehr er ihm dann im Nacken hängt, so, weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also jetzt, glaube ich, in dem Fall jetzt von Trapp und bei Frankfurt, da gibt es, glaube ich, diese Saison relativ wenig zu meckern bei ihm.
Ja.
Ne? Schon also, klar, aber auf ich weiß, was du meinst, so, ne?
Ja.
Stichwort Schalke oder so.
Ja, also
dieser Nübel, genau. Vielleicht am Ende der Folge nochmal, dieser Nübel-Schubert-Saison, aber anderes Thema.
Stimmt. Ne? Und wir reden ja gleich über Renault, ne? Der kommt ja auch noch.
Absolut, da reden wir gleich über Renault.
Ja. Aber bleiben wir erstmal im gleichen Spiel, oder? Weil du sagst,
im gleichen Spiel. Ortega. Ich würde sagen, wir bleiben im gleichen Spiel, genau.
Erstmal vorweg, ich bin jetzt nicht der allergrößte Torwart-Experte, das weißt du, aber das wissen, glaube ich, die Hörer nicht. Ortega mit einer der besten Torhüter, die nicht Neuer heißen, die letzten 2-3 Jahre.
Also die letzten 2 Jahre in der Bundesliga auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass Ortega jetzt anders als Riemann zum Beispiel oder Giekiewicz ist ja jetzt kein klassischer Aufstiegskeeper, der so sein Herz auf der Zunge trägt und gerne auch mal halt diese Spiele im Alleingang gewinnt durch irgendwelche Harakiri-Wildwest-Aktionen, ne? Wo er irgendwie zweimal hintereinander pariert oder so. Sondern Ortega, man merkt ja, dass der Typ schon einfach ein sehr gutes Grundniveau hat. Ne? Also die Aktionen, die er macht, sind alle sehr rund, sind alle sehr sauber. Der kann gut kicken, kann Riemann zwar auch, aber Ortega, also dem würde ich jetzt am ehesten noch zutrauen von den 3 genannten, dass Ortega einfach bei einem Spitzenteam irgendwie so, weiß ich nicht, Team der Champions League-Plätze mitspielen, als irgendwie da unterkommen könnte.
Ja.
Als Nummer 1, klar.
Und ist auch halt taktisch recht clever. Das sieht man in der zweiten Szene, die wir rausgesucht haben, ne? Wo Arminia ja relativ einfach überspielt wird mit einem langen Ball tief aus der einen Hälfte von Frankfurt und Lindström alleine mehr oder weniger auf Ortega zuläuft, nur noch von Pieper verfolgt wird, der noch einigermaßen stören kann und Ortega da die Ruhe behält, sag ich mal, und nicht wie ein Geisteskranker da Richtung Ball sprintet, sondern im Zusammenspiel mit seiner Abwehr oder dann auch sieht, dass Pieper da noch dran kommen könnte, dass der noch Lindström nerven oder stören könnte und dann relativ in dem guten Raum auch sich taktisch verhält, sag ich mal, und steht.
Ja, absolut. Also den Punkt, den du angesprochen hast, im Zusammenspiel mit dem Verteidiger eben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Ortega jetzt hier erkannt hat, okay, Der Ball springt noch, also Lindström hat den Ball ja, glaube ich, bevor er ihn zum ersten Mal berührt hat oder in den 16er genommen hat, hat ihn, glaube ich, nochmal zweimal springen lassen. Ne?
Ja, genau.
Genau, also das war natürlich ein ganz, ganz schwieriger Ball. Wenn du da als Keeper rauskommst, dann das ist halt so eine richtige Wildwest-Aktion. Also dann, was soll dann groß passieren? Immer du fängst ihn irgendwie weg und dann kracht es aber, weil halt Lindström im vollen Lauf ist, der Verteidiger im vollen Lauf ist.
Der Worst Case ist ja dann, liegt kurz vorbei, der muss dann nicht mal dann erreichbar vorbeigelegt, rote Karte und Spiel ist durch.
Genau, dann ist es, ja genau, so sieht es aus. So. Ortega macht es hier, wie du schon sagst, finde ich sehr gut, behält einfach die Ruhe, stürzt dort nicht drauf, sondern ermöglicht Pieper überhaupt erst noch in dieser Aktion noch teilzunehmen. Man sieht dann auch in einer Wiederholung nochmal, dass Lindström vorher nochmal kurz hochschaut. Wie gesagt, wäre dann in dem Fall Ortega rausgesprintet in der Szene. Hätte sich Lindström wahrscheinlich eher noch überlegt, oh, jetzt kann ich ja nochmal schießen, so.
Ja.
So rollt der Ball oder springt der Ball halt weiter am 16er herum. Da denkt er halt, okay, wenn er halt noch nicht optimal liegt, dann lasse ich nochmal springen. Keeper kommt ja eher noch nicht raus. Ne? Aber das ermöglicht halt immer wieder den Verteidigern, die in solchen Zehnern noch einzugreifen. Ist genau das Gleiche wie mit Kontakt innerhalb des 16ers. Also jeder Kontakt kann ja theoretisch immer erstmal noch ein unsicherer Kontakt sein von einem Stürmer.
Das stimmt.
Was für ein Keeper dann immer heißt, okay, dann warte ich erstmal natürlich, wenn er dann irgendeine Fünfer ist, sollte man dann schon mal hingehen. Ne?
Ja.
Aber alles, was so außerhalb dieser Zone, also sagen wir so ab 10-Meter-Marke, so 11-Meter-Punkt, so die Höhe, wenn dann eine Ballvorlage nochmal passiert, quasi in die 11-Meter-Zone hinein, dann sollte man als Keeper dann schon aktiv werden.
Ja. Ja,
der Schuss kam jetzt ja auch aus 10 oder 12, 11 Meter.
So ja, ungefähr, ja. Du bringst natürlich auch einen Stürmer ins Überlegen, ne? Je länger ein Torwart nicht rauskommt, das sind Stürmer heutzutage auch nicht mehr gewohnt, auch seit Neuer, sage ich mal, dass das Torhüter da sehr aktiv, sag ich mal, in die Verteidigung von diesem Raum da hinter der Kette gehen. Und wenn dann einfach einer nicht rauskommt, so dann ja, hast du Platz, bist schon seit 50 Metern am Sprinten und denkst dir so, wann kommt er? Wann gibt er mir die Einladung? Und je länger du da bleibst oder drin bleibst, im Fünfer, sag ich mal, oder ne, desto schwieriger machst du es einfach den Torwart, dem Stürmer.
Absolut, ja. Weiß nicht, guckst du manchmal Premier League irgendwie?
Seltener geworden, aber ab und zu.
Also speziell De Gea ist ja so ein Beispiel dafür, der steht ja in seinen 1 gegen 1 Situationen immer extrem tief, also wenn du den mal außerhalb des Fünfer siehst, das ist dann schon eine sehr große Seltenheit. Das finde ich schon auf die Spitze getrieben. Ich finde, gibt es halt immer so ein, also finde ich, muss man so einen ganz guten Mittelweg finden zwischen, ich versuche hinten zu bleiben, meine Reaktionszeit zu maximieren und ich versuche eben jetzt auch mal aktiv zu werden, ne, weil wir müssen uns die Bälle nicht aus 7-8 Metern um die Ohren schießen lassen.
Ja, genau. Und ähnlich gut macht das ja dann kurz vor Schluss, ne, um den Sieg dann einzutüten.
Ja, absolut. Das ist echt eine geile Szene. Also, wie du denn vorher schon siehst, glaube ich, Castro hat den Ball ja dann aus zentraler Position so von war das, glaube ich, Kamada oder so. Nee, Paciencia raus. Ex-Schalker. Ex-Schalker, Paciencia raus. von Paciencia quasi von. Ja, wollte eigentlich dort klären, aber spitzt den Ball dann auf Boré, der dann in der Mitte eigentlich komplett blank steht vor Ortega. Und da sieht man es eigentlich auch, wie Ortega, wie du schon sagst, am Fünfer stehen bleibt, wartet und bringt den Schirmer eigentlich wieder zum Überlegen. Und ja, dann auch, wie er den Ball dann hält, ist auch wirklich sensationell. Also Signature-Move, habe ich auf Twitter schon angesprochen, macht dort sich unheimlich breit, gibt dort diesen großen Block und auch mal dieser Vergleich dazu.
Schon.
Also ja, wirklich, also das beherrscht er, finde ich, wirklich super gut. Also aus diesem Standort diesen Block zu geben, ist schon, finde ich, sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Dann würde ich an der Stelle vielleicht gleich noch mal eine ganz kurze Frage, die noch auf Twitter reinkam, von Twitter-User @Ulimina. Grüße an der Stelle, genau. Ich hatte auf Twitter geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass man einen großen Block, anders als Ortega jetzt, eher dynamisch geben sollte, also ähnlich wie Trapp vorhin das gemacht hat, nämlich aus dem Laufen heraus, also dass man jetzt eben nicht einfach nur steht und dann versucht, diesen großen Spreizschritt zu machen, sondern tatsächlich versucht, ein, zwei Schritte vorher noch zu machen und dann eben dort in diesen Block mehr oder weniger reinzuspringen. Hat einfach den Vorteil, dass der Block oder dieser große Block, du brauchst ja relativ, in Anführungsstrichen, ne, relativ lange, um deine Beine so zu spreizen, auch einerseits natürlich das eine Bein rauszukriegen und dann auch deine Hüfte so zum Boden zu bekommen, dass du dann nicht so hölzern wirkst, ne, und eben so stocksteif wirkst. Deswegen, und
dabei noch stabil bleibst, dass das Bein nicht rumkippt oder
hinten. Genau, rumkippt. Genau. Absolut. Und das, deswegen bin ich halt der Meinung, dass man, wenn man eben diesen großen Block gibt, dass man dann schon vielleicht so ein, maximal zwei Schritte entgegenläuft und dann den sofort so dynamisch gibt und eben nicht so statisch gibt, weil man eben diese Hüfte, also Senn ist man eben wirklich sehr, sehr beweglich in der Hüfte, wie es Ortega halt ist. So. Und deswegen sieht man halt ganz, ganz oft, dass Ortega einfach so aus diesem Stand heraus so diesen Block gibt und hält den Ball dann, glaube ich, auch mit den Armen so.
Ich glaube, mit der Pranke war noch irgendwie dran,
glaube ich. Ja. Hat halt auch den Grund, weil er den auch zumindest den Oberkörper gibt, den dynamisch, also man sieht auch, sieht man bei Radetzky, finde ich auch mal relativ oft, wie er, bevor er diesen Block gibt, immer mit den Armen nach hinten Schwung holt, um einfach quasi dem Schuss ein bisschen mehr entgegenzusetzen. Also wenn er jetzt die Hand dann nur da gehalten hätte, hätte er den Ball jetzt vielleicht nicht so klar übers Tor gelenkt. So.
Ja.
Du bist halt wirklich, hast du wirklich eine gute, stabile Schulter so und kannst halt so einen Schuss auch was entgegensetzen. Ne?
Ja. Ja, aber da ist halt, ja, wie du schon sagtest, Dynamik so das Stichwort, dass er wirklich erst steht, wartet und dann wirklich.
Genau. Ja, also er macht, glaube ich,
auch. Ich sag so vorwärts verteidigt, so als Trainer, so als möchte gerne Analytiker, dass er dann in die Aktion kommt und dann dynamisch die Aktion irgendwie
los. Das vorwärts verteidigen ist eigentlich, glaube ich, genau das richtige Wort, weil er macht, glaube ich, kurz bevor Boré schießt, macht Ortega, glaube ich, mal einen so einen Schritt mit links nochmal nach vorne.
Ja, genau.
Ja, also das. Ja. Da würde ich vielleicht mal kurz revidieren. Also macht es nicht komplett statisch, sondern so teildynamisch. So.
Ja.
Um jetzt noch ein bisschen mehr in das Detail reinzugehen. So. Aber wirklich sensationelle Szene. Also Ortega, es ist wirklich ein Tier, was es angeht.
Ja.
Würde mich auch mal interessieren, wie es dann weitergeht so mit ihm. Vertrag läuft ja aus im Sommer.
Bayern war ja schon letztes Jahr irgendwie dran als zweiter Hüter. Da war ja, glaube ich, auch nicht ganz uninteressiert, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Wäre ich natürlich auch nicht. Da auf der Bank sitzen würde ich mir auch ganz gut gefallen, aber.
Och ja, also, da würde ich ihn lieber irgendwo spielen sehen. So.
Das ist es nämlich, ne? Das wäre ein bisschen verlorene Zeit, mehr oder weniger. Klar, kein verlorenes Geld, da müssen wir nicht drüber reden, aber wie alt ist er so?
28. Wird 29, deswegen.
Dann hat er aber noch ein paar schöne Jahre, wo er uns tatsächlich allen auch Spaß machen könnte, mit solchen Aktionen dann einfach. Ne?
Genau, also weil wir jetzt vielleicht auch jetzt zum nächsten Spiel kommen, wo die Mannschaft auch mit dran beteiligt ist, also ich würde es echt feiern, es wäre auch, glaube ich, so ein richtiger Union-Berlin-Move, wenn die den einfach holen würden.
Ja.
Ablösefrei im Sommer. Man wünscht zwar nicht, dass die Arminia absteigt, so ich finde die Arminia eigentlich ganz coolen Club so. Aber sollten sie absteigen, wäre das auch so ein typischer Union-Berlin-Move. Also ich finde, Renault ist jetzt kein Keeper, den man jetzt so als Nummer 1 nehmen sollte.
Ich mag ihn sehr. Also ich weiß gar nicht, warum, um ehrlich zu sein. Ich fand ihn auf der Linie immer relativ stark.
Mhm. Das eh.
In den paar Spielen, wo ich ihn mal wirklich gesehen habe.
Ich fand ihn auch auf Schalke hat er, finde ich, auch eigentlich einen guten Job.
Der hat dann noch tatsächlich hat halt nicht oft viele, gespielt, so. Viele Gegentore noch verhindert. Tatsächlich. Es wäre noch schlimmer geworden, wenn er nicht da gewesen wäre. Das ist so. Hat sich dann, glaube ich, aber verletzt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber gefühlt kommt er halt irgendwie nie an jemanden vorbei, der vor ihm steht. Dann hätte er jetzt auch nur gespielt, weil er sein Pokalspiel da irgendwie nicht machen konnte für Union. Und irgendwie kommt er nie vorbei an Leuten. Das wundert mich tatsächlich.
Hängt auch so an so gestandenen Leuten, ne? Also
ja, genau.
Zwischen gestanden, so letztes Jahr dann mit Ralf Fährmann, dann in Frankfurt mit Kevin Trapp und so.
Ja. Vielleicht die falsche Vereinswahl, genau. Das hinter, in das Anführungsstrichen, Vereinslegenden, mehr oder weniger, ist dann schwieriger natürlich dann irgendwie.
Ja, da war doch irgendwie immer auch der Nachfolger von Lukas Radetzky, also er war doch erst in...
Er war das, ne? Der ist irgendwie zwei, drei Mal hinterher.
Genau, also der ist dann quasi dann als Radetzky nach Leverkusen gewechselt, hat er quasi Radetzky beerbt in Frankfurt. So, und irgendwie bei dem Club, wo Radetzky vorher war, da war es irgendwie genauso.
In Dänemark oder was das war, oder?
Genau. Was ich noch kurz zu Union ausführen wollte, dann, also Lute ist, glaube ich, ja auch schon 34 oder so. Mhm. Natürlich auch fußballerische Mängel und ich glaube, der wird ja auch bei keinem anderen Verein so funktionieren wie bei Union so.
Wahrscheinlich.
Das wäre, glaube ich, dann, wenn man sich auch da fußballerisch ein Stück weiter entwickeln wollen würde, so bei Union, wäre das, glaube ich, so eine Personalie, die da auf jeden Fall interessant wäre, glaube ich, in der Hauptstadt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sie schielen jetzt wieder ins internationale Geschäft rein, ne? Stehen da ganz gut da und jetzt gehen wir mal von dem besten Fall aus mit einem Lute in die Champions League, so gut er auch ist.
Absolut. Ja, ich feiere Lute eigentlich, ne? Aber das ist
auch ein guter Mann. Ja, also da kann man nichts gegen sagen. Guter also,
cooler Typ, absolut. Ja, cooler Typ, aber wie du schon sagst, da hat man Ball am Fuß und bei Flanken so immer mal so.
Da zuckt man so ein bisschen zusammen, so
Finger. Auf der Linie, top, kannst du wirklich wenig gegen sagen. Ja. Tatsächlich. Aber Jetzt am Wochenende hat er tatsächlich mal, wie du es schon gesagt hast, Renault gespielt gegen Gladbach. Und ich finde, wir sollten einfach mal das 1:1 gucken von Manu Kone. Eigentlich ein super Tor, spielt mit, nimmt den Ball am Halbkreis, 16er Halbkreis an und schließt dann mit rechts als Schlenzer sozusagen in die von ihm aus recht gesehene rechte Ecke ab.
Ja.
Dein erster Eindruck, würdest du jetzt Renault an der Stelle einen Vorwurf machen oder würdest du sagen, den kann er gar nicht halten?
Das habe ich mir jetzt ein paar Mal angeguckt und weil ich immer der Meinung war, nee, ich meine, das war, wie du schon sagtest, der kriegt den Ball für einen Profi oder meiner Meinung nach, für einen Profi ist das ein Tor, das musst du machen aus, weiß nicht, 17, 18 Metern, schön, kein Druck quasi, am besten noch durch zwei Verteidiger hindurch ins lange Eck. Das solltest du auf jeden Fall so hinbekommen. Da sieht man, glaube ich, aber dann in einer Wiederholung, wie er gerade so einen kleinen Zwischensprung macht nach oben. Und ich glaube, in dem Moment erwischt Kone ihn einfach und hätte er den nicht gemacht, dann wäre er eventuell zumindest noch schneller in der Ecke gewesen. Ob er ihn dann bekommen hätte, weiß ich nicht. Aber so einen richtig großen Vorwurf, da tue ich mir schwer, um ehrlich zu sein.
Also ich würde erstmal notieren, Zwischenschritt aufgefallen. Es gibt das einen Pluspunkt bei deiner Bewertung.
Ja.
Das hast du schon auf der Haben-Seite. Na gut, das decke ich jetzt natürlich ganz auf. wie du schon sagst, also ich finde eigentlich, also der Zwischensprung finde ich absolut richtig, was du da sagst. Ist mir auch aufgefallen, der kommt halt, wie du schon sagst, ein bisschen zu spät so in die Aktion rein. Kone erwischt ihn in Anführungsstrichen, ne? Weil ist ja eigentlich immer Reaktion des Keepers auf diesen Schuss. Aber ne, bei Renault hat einfach das Timing nicht optimal gestimmt, finde ich, bei diesem Schuss und kommt dann auch ein bisschen zu spät so in diesen Abdruck hinein. Und man sieht es dann auch in dieser einen Hintertor-Perspektive, dass Renault relativ spät quasi an der Spitze dieser, ich sag mal, seines Fluges ist. Also, als der Ball quasi schon hinter ihm einschlägt, dann streckt sich Renault oder ist komplett gestreckt quasi auf diesen Peak dieser Paradenkurve, dieser Flugkurve. Dann kommt, finde ich, noch ganz klar hinzu, sieht man auch in dieser Hintertorperspektive ziemlich gut, dass Renault den Fuß ein bisschen zu seitlich für meine Begriffe aufsetzt. Also anders, würde mal kurz einen Schritt zurückgehen, im wahrsten Sinne. Also, Renault steht, finde ich, noch anderthalb bis zwei Schritte zu weit vor seinem Tor. Also gerade bei Distanzschüssen, finde ich, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man als Keeper seine Reaktionszeit so groß wie möglich hält. Gerade wenn es, wie jetzt hier in dieser Szene, Knoche und Dominik Heinz standen ja quasi mitten in der Schussbahn, durch die dann Kone durchgezirkelt hat. Finde ich, es ist extrem wichtig, dass du da maximale Reaktionszeit hast. Ne? Das sind eben nur diese kleinen, wichtigen Details. So
viel Zeit wie möglich erkaufen quasi.
Genau, so, und das ist halt wirklich, kann manchmal ein Schritt sein, kann aber manchmal auch nur ein halber Schritt sein. Es ist einfach wichtig, dass du halt irgendwie so viel wie möglich dir reinholst. Wenn du dann eben noch einen Zwischensprung machst, der de facto immer noch ein Stück mehr Reaktionszeit dir nimmt, weil du ja, während der Schuss abgegeben wird, bist du ja erstmal noch in der Luft, so eine halbe Sekunde, ein Bruchteil von einer Sekunde. Dann muss das halt alles on point sein, wenn du diesen Zwischensprung machst. Dann muss quasi diese Vorbereitung noch besser stimmen. Das war erstmal so diese Ausgangssituation, die bei Renault auch nicht optimal war. Ne, eben so weit vorne und der Zwischensprung. Dann, wenn wir uns den Abdruck anschauen, da gibt es, wie gesagt, beim Sportstudio eine ganz gute Hintertorperspektive. Ab Minute 3 sieht man das ganz gut, dass Renault den Fuß sehr, sehr seitlich aufsetzt. Warum ist das wichtig? Wir wollen als Keeper immer versuchen, wenn wir in die Ecken fliegen, den Fuß so leicht diagonal schräg aufzusetzen, um einfach in diese Sprungrichtung gut reinzukommen. Können wir natürlich sagen, wir wollen aber seitlich, dann ist es auch am besten, den Fuß auch seitlich zu setzen. Also ganz so ist es nicht. Wenn ich den Fuß nämlich seitlich setze, bekomme ich einfach nicht genug Druck auf den Oberschenkel drauf, um dann tatsächlich auch einen so langen, großen, explosiven, wie auch immer, Abdruck wie möglich zu machen. Und war bei Renault hier der Fall. Also kann ja gerne jeder mal versuchen oder jeder auch mal versuchen, sich quasi mit so einer extrem seitlichen Fußstellung, so ein bisschen so wie Tingle Tangle Bob, so rumläuft.
Dann läuft man mehr über den Fuß, statt zu springen, wirklich.
Oder? Genau. Und das, finde ich, sieht man auch ganz gut in dieser nächsten Kameraeinstellung, dass Renault dann sozusagen, also da hat er keinen wirklichen hohen Abdruck. Also er steht jetzt nicht wirklich in der Luft, sondern er ist halt ziemlich niedrig. Seine Hüfte sinkt so richtig ab. Also er macht, wie du schon sagst, da läuft eher so in die Richtung.
Jetzt kann man natürlich drüber streiten, wurde er wirklich überrascht, aber von dem Schuss kannst du als Torwart doch eigentlich nicht überrascht sein, oder?
Er hat genug Zeit, finde ich, gehabt. Das war jetzt auch kein totaler Gewaltschuss, der jetzt irgendwie aber gut platziert, ne? Auch mit einem Innenspann als Rechtsfuß gut gezirkelt. Aber es war jetzt kein Gewaltschuss, wo ich sagen würde, da steht jetzt aber Dampf dahinter, weißt du?
Ja. Oder so ein klassisches, an wirklich guten Tagen hält er den.
Genau, genau. Würde schon sagen, also hier war, finde ich, schon ausschlaggebend, einerseits diese Vorbereitung und dann natürlich auch diese Umsetzung, wie er den Fuß gesetzt hat. Also diagonal nach vorne hast du einfach besseres Abdruckverhalten einfach. Ne? Dann schaffst du es halt besser, über diesen Vorderfuß zu kommen, dann hast du auch Druck auf den Oberschenkel. Ähnlich wäre es auch, wenn du den Fuß nur gerade aufsetzt nach vorne, dann ist es halt auch schwer, quasi in diese seitliche Bewegung zu kommen, weil dann kippst du halt einfach nur um.
Ja.
Wenn du zu seitlich setzt, dann, wie du schon sagst, läufst du dann eher in die Ecke, als zu springen tatsächlich.
Und das ist natürlich etwas, was der Gegenüber, Jan Sommer, dann wahrscheinlich immer oder konsequent gut macht. Ne? Das ist also, von dem ich persönlich auch sehr großer Fan bin, muss ich sagen. Habe ich zwar Renault auch gesagt, aber Sommer ist natürlich für mich dann doch der etwas bessere Torwart. Was mir jetzt nur beim Spiel nochmal aufgefallen ist, jetzt, dass er wirklich sehr spekulativ ist, sag ich mal. Also der geht wirklich konsequent auf diese Querpässe.
Sommer meinst du?
Ja, genau, Sommer. Mhm. Fängt natürlich auch oft ab. Da frage ich mich aber dann auch manchmal, wie oft geht das wirklich dann noch gut? Ne? Also wenn es mir schon auffällt, dann wird es irgendwelchen Analysten bei Bundesliga-Vereinen auch auffallen irgendwann.
Ja. Meinst du jetzt bei Querpässen, die so innerhalb des 16er
sind? Ja, genau, das ist mir jetzt in dem Spiel ein, zwei Mal aufgefallen, dass er da wirklich ja quasi schon im Sprung ist, mehr oder weniger, bevor der Ball überhaupt gespielt wurde. Ich glaube, Kruse hat mal einen reingebracht, da lag Sommer quasi schon quer auf dem Boden Kruse spielt ihn in die Arme rein. Und gerade Kruse als Schlitzohr würde ich dann mal auch mal zutrauen, dass er dann einfach neben den Pfosten setzt und dann sieht es ganz, ganz dämlich aus.
Ja, wobei, wenn wir uns jetzt mal diese eine Szene nach anschauen, dieses, was war das 2-0 oder das 1-0 von Leverkusen, als Giekiewicz halt auch auf diesen Querpass relativ früh schon herschenkt, also ich bin eigentlich, das war jetzt natürlich eine andere Szene, weil Bakker den Ball, glaube ich, von außerhalb des 16, das noch reingegeben hat.
Sehr weit weg war auf jeden Fall.
Genau, also weiter weg. Da bin ich eigentlich eher ein Freund davon, dass gerade aus so einer kurzen Distanz, dass du dann immer mal trotzdem so diesen, gerade wenn es ein Stürmer oder ein Spieler ist, der den Ball jetzt vielleicht mit also vom Tor weg eher spielt, dass du dann trotzdem vielleicht hier und da immer mal so auf den Sprung bist, weil was ist dann so die nächste Option? So, hast du bei Giekiewicz gesehen, so dann der Ball halt quer gespielt und dann ist das stimmt auch bloß frei. Es ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert. Andererseits gab es auch mal so Szenen, so letzte Woche, als Ramasch gespielt hat gegen Augsburg, war es auch gleich wieder, als er den Ball in die kurze Ecke dort bekommen hat.
Ja, stimmt, genau.
Ja. Ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, Sommer ist halt einfach, aber Sommer ist, glaube ich, auch so ein erfahrener Keeper, der sieht das schon, wie du schon sagst, der hat halt einfach einen, auch nicht nur diesen Szenen, sondern auch einen anderen Szenen, wenn es um den Abdruck geht, hat er, finde ich, auch ein gutes Verhalten, aber finde ich, muss er auch haben, weil er ist ja schon ein recht kleiner Keeper, also jetzt kein, nicht so ein Hühner, so wie Robin Zentner oder so.
Ja.
Ne? Dann muss er, glaube ich, auch, das ist einfach historisch gewachsen, dass er einfach so ein besseres Abdruckverhalten an den Tag legt.
Und sieht man da jetzt, um auf Renault zurückzukommen, da den Stammkeeper mit Sommer, dass er das quasi dann häufiger im Spiel auch mal machen kann und Renault kommt gefühlt alle drei, vier Monate mal zum Spielen? Das ist einfach so, dass dann für Renault dann quasi die Verbesserung gewesen wäre. Ja.
Schwierig, also ich glaube, dass solche Szenen auch relativ häufig so im Training vorkommen. Ja, also so Schüsse aus der Distanz oder so, weißt du, also ich glaube, dann sprechen wir dann eher bei sowas darüber, wenn irgendwelche Langbälle abgefangen werden müssen, weil das kannst du halt relativ selten trainieren, weil du ja auch im Training selten auf diesen großen Distanzen spielst. Ne?
Und da kriegst du den Stress einfach nicht hin, ne, den hast du in so einem Spiel.
Absolut, genau. Aber wie gesagt, also war halt so ein kleines Detail bei Renault, aber wie wir eingangs schon gesagt hatten, dass diese kleinen Details können halt immer mal dazu führen, dass ein Keeper dir einen Punkt sichert oder halt einen Punkt fällt. Ich glaube mal, bei Statsbomb, die hatten mal irgendwie veröffentlicht, also dieser Datenanbieter, dass ein Gegentor ungefähr 0,6 Punkte wert ist. Oder ein Tor 0,6 Punkte wert ist. Ne?
Okay.
Also wenn du dann sag ich mal, eine ganze Saison hinweg
das kann sich summieren,
5-6 Bälle dabei hast, dann rede ich jetzt ja gar nicht mal von irgendwelchen, wie jetzt bei Radetzky gegen Leverkusen, gegen Augsburg dort, dass es 1-5 ist, ne? Sondern eben diese engeren Spiele, jetzt wie in der Szene halt so das 1-2 oder 1-1 zwischenzeitlich.
Ja. Oder wie Kollege Burchert, der geführt auch ein bisschen. Es ärgert mich auch, dass mir da wirklich kein Wortspiel eingefallen ist.
Burchert gegen Burkhardt?
Ja, das, bei der Konstellation, da liegt irgendwie was auf dem Tisch, habe ich das Gefühl, aber
stimmt,
kriege ich es nicht zusammen. Naja.
Na, also bei der Zone, dann haben sie irgendwie auch irgendwie fünfmal hintereinander wiederholt, wie wir jetzt eben auch, Borchardt gegen Burkhardt und Borchardt bleibt Sieger oder so.
Ja, Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, ja, aber das, da lag quasi auch, das waren quasi das, so ein Treppen.
Das ist ein anderer so, Praktikant.
Ja. Wirklich, ja.
Genau. Was sagst du zu der Szene, als Burkhardt irgendwie plötzlich alleine auf Burkhardt zuläuft?
Ja, also ich finde, das war, also als ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, oh Gott, das ist jetzt wirklich so eine typische Burkhardt-Szene. Und es war eigentlich auch so eine typische Burkhardt-Szene.
Es war eine typische Fürth-Szene, ne? Vorher schon, dass der Ball überhaupt in der Situation irgendwie durchkommt. War schon höchstgradig merkwürdig, muss ich sagen.
Stimmt, ja, stimmt, das recht. Also, ja, da war
doch Williams geht in den
Williams
Zweikampf
und Williams war das, genau.
Kriegt nicht den Zweikampf, kriegt aber auch nicht den Ball und schon ist ganz Fürth überlaufen. Das war ganz
stimmt. Schwierig, ja. Das recht, ja. Das war so, ja, so eine typische Fürth-Szene eigentlich.
Ja, ja.
Und es war, finde ich, auch eine typische Burkhardt-Szene, weil Burkhardt hatte jetzt, finde ich, in dieser ganzen Saison ganz klare Probleme im taktischen Verhalten gezeigt. Also, das, was wir vorhin schon mal über Ortega so lobend erwähnt haben, dass er immer gut entscheidet, wann er rauskommen muss und wann er hinten bleibt, war bei Burkhardt jetzt ein ganz, ganz seltener Fall. Also er ist halt so oft einfach noch völlig kopflos rausgerückt, hat irgendwie das 1 gegen 1 gesucht, wartet auf halber Distanz bei Schüssen, die aus 20 Meter gekommen sind oder so, statt so am Fünfer oder so. Hier war es eigentlich auch so eine Szene. Also er kommt dann erst raus, obwohl eigentlich relativ früh klar ist, dass Burkhardt jetzt, ich komme drumherum, aber jetzt, also dass Burkhardt natürlich, der Mainzer, an den Ball kommt.
Ja.
Und dann rückt er irgendwie nochmal vor und rennt dann wieder so zurück und bleibt dann so auf Höhe des Elfmeterpunktes so fast stehen.
Das war
so
wirklich sehr wild, wie er da wirklich rausgestürmt erst kam. Diese,
genau, ja,
so auch nur 2-3 Meter,
so. Aber dann, also das hat dann Glück, dass er irgendwie noch schnell zum Stehen kommt und noch zumindest sich noch ein Stück nach hinten absetzen kann, weil also aus so einer Distanz, Burkhardt hat den Ball Höhe des Mittelkreises oder Höhe des Elfmeterkreises, Halbkreises dort geschossen. Das sind natürlich Lupfer, Schlenzer, fast mit Ansage so. Und Burkhardt schlänzt den Ball ja auch und Burkhardt kommt da wirklich ganz knapp noch dran so.
Ja.
Aber hat mich trotzdem halt für ihn gefreut, dass er so eine Szene auch mal gelöst hat, so, weil in der Hinrunde wurde das ja alles gnadenlos bestraft und das war halt auch der Grund, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne, diese kleineren Sachen, die haben dann auch dafür gesorgt, dass das Fürth dann eben dann aus einem Ein-Tor-Rückstand vielleicht einen 2-Tor-Rückstand bekommen hat oder Zwei-Tor-Rückstand, 3-Tor-Rückstand.
Das dadurch halt ganz, das Spiel ganz böse wieder, wurde oft,
Genau, und dadurch das Spiel halt so komplett komplett vor die Hunde ging und ich finde dann, solche Szenen brauchst du halt einfach auch als Keeper, ne? Dass du halt auch mal sowas einfach mal löst, so. Hat mich auch gefreut für Burkhardt, hat, finde ich generell, so seitdem er jetzt wieder im Tor steht, seine Sache immer ganz ordentlich gemacht, auch damals gegen Union gut gehalten, also finde ich aufsteigend, da ist generell wie Fürth, oder?
Ja, die waren schon von Anfang an immer so, dass sie so ein paar Minuten immer ganz gut mitgehalten haben und man hat ja von Fürth nichts erwartet und man erwartet immer noch nichts, muss man ja ganz ehrlich sein. Ne?
Ja,
und dass sie dann, wie gesagt, ab und zu mal mitgehalten haben in manchen Spielen, da sagt man oder zieht man den Hut und sagt so, ja toll, dass ihr da seid, macht Spaß mit euch. Und dann gibt es halt irgendwann diese Reisen, die, glaube ich, Leverkusen 7-1 oder was sie da bekommen haben.
Ja. Aber seitdem lief es eigentlich.
Das war dieses
Schlüsselspiel.
Das stimmt. Ne? Ich finde halt nur sympathisch, dass sie wirklich ihrer Linie treu bleiben. Ne? Also die fangen jetzt nicht an, jetzt knallen wir uns nur hinten rein, wie alle Mann um 16, dann mal gucken, 0-0 mitnehmen überall, sondern die wollen tatsächlich Fußball spielen. Dass sie die schlechteren Spieler haben im Vergleich zu vielen in der Liga, das weiß Kreuter Fürth auch selber. Also, ganz dämlich sind sie da, glaube ich, auch nicht. Und jetzt haben sie aber, glaube ich, einen neuen Torwart verpflichtet, ne, im Winter, wenn ich jetzt das
richtig... Ja, habe ich auch irgendwie mitbekommen, genau. Aber Burkhardt soll wohl... Ja, ich will halt auch nicht. Also ich weiß halt nur, dass Burkhardt nach wie vor immer noch die Nummer 1 sein sollte.
Ja.
Und ja, jetzt sind halt 2 Wochen Pause. Dann wird die Szene, die ganze Situation wahrscheinlich schon mal neu bewertet, ne?
Ja, das stimmt. Oder das ist natürlich schon eine langfristige Planung für Liga 2 auf dieses Jahr wahrscheinlich, auch wenn es gerade aktuell punktetechnisch auch ein bisschen besser aussieht. Es wird darauf hinauslaufen.
Klar, also, klar. Absolut. Aber deswegen, ja, wir würden halt mal freuen, wenn Burkhardt so an diese Leistung einfach anknüpft oder generell mal so ein Viertkeeper sich mal zu einem
Rückhalt
Aufstieg. Also, ne, ja, genau. Zu einem guten Aufstiegskeeper, so. Keeper eines Aufsteigers, so wie Riemann oder Radetzky das in den letzten Jahren gemacht haben, so avanciert. Das würde mich einfach mal freuen, so für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Und was sagst du zur neuen Nummer 1 des ersten FC Köln?
Ah, Kölle. Ja. Wir hatten es auch ganz, ganz oft hier schon angesprochen, Johannes und ich in dem Podcast hier. Also alles andere wäre wirklich ein Skandal gewesen, aber das wäre schon ganz schön, ein ganz schönes Ding gewesen, wenn Schwäbi jetzt nach solchen Leistungen und auch von dem, was er kann, von dem, was Timo Horn sonst immer so anbietet.
Du bist jetzt nicht der allergrößte Horn-Fan, oder? Das kann man, glaube ich,
so sagen. Ja, also ich finde das, also Horn hat sich klar verbessert so in den letzten anderthalb Jahren, muss ich sagen. Also jetzt auch unabhängig von dieser Baumgart-Verpflichtung, finde ich, dass er im letzten Jahr auch schon seinen Job gut gemacht hat. So. Also jetzt wesentlich, aber halt dann war er dann von unterdurchschnittlich so auf durchschnittlich hoch. So. Er hatte immer noch so einige kleinere Patzer drin, so im 1 gegen 1 oder im so im Rauslaufen, also dann in der, wie er den Block gibt und so weiter. Und dieses nach hinten mit den Armen schwingen, so, das hat er halt immer noch drin. Das kriegst du leider auch nicht aus ihm raus. So. Das Einzige, was sich halt so verbessert hat, seitdem Steffen Baumgart Trainer ist und vor allem auch Uwe Gospodarek der Torwarttrainer ist.
Oh, Gospodarek ist der Torwarttrainer. Okay,
ja, klar, Uwe ist halt Sommer dabei, klar.
Nicht schlecht.
Absolut. Ja, seitdem hat sich zumindest das Taktische so gut entwickelt. Also das ist schon besser geworden, aber trotzdem sieht man, finde ich, in sämtlichen Szenarien, den Horn gegenübersteht und dem auch dann Schwäbe gegenübersteht, so wenn man das vergleicht, da ist halt Schwäbe in allen Sachen besser. Also der fuchtelt nicht mit den Armen nach hinten, hat einfach eine gute Beinarbeit in der Verteidigung, genauso gut auch eine gute Beinarbeit, wenn er einen Ball am Fuß hat. So, das ist einfach alles, finde ich, ein ganz anderes Level. Das ja, finde ich eigentlich noch folgerichtig, dass da jetzt Marvin Schwäbe sich da durchgesetzt hat, hat sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. In sämtlichen Spielen hat bisher 8 Bundesligaspiele gemacht. Von daher ist das schon eine Entscheidung, die ich absolut nachvollziehen kann und auch gefordert habe an der Stelle, ich mal ganz kurz
sagen. Ja, deswegen ist es vielleicht gefallen.
Ja, absolut. Ja,
also Schwäbe ist noch ungewohnt für mich, muss ich gestehen, weil Horn ja gefühlt seit 34 Jahren da irgendwie Köln-Torwart ist.
Hat irgendwie die drittmeisten Spiele aller FC-Profis.
Ja, müsste mittlerweile, das ist wirklich schon extrem lange dabei. Also
seit 2011, 12 ist
ja, das ist auch gut. 10 Jahre, ne? aber Schwäbe strahlt halt eine komplett andere Ruhe aus, finde ich. So, als würde ihm wirklich gar nichts aus der Ruhe bringen. So kommt er mir halt vor. Macht das jetzt, um auf das 0-1 oder 1-0 aus Bochumer Sicht zu sprechen zu kommen. So schlecht macht er das eigentlich nicht. Er hat dann halt einfach, glaube ich, auch so ein bisschen Pech, dass ja der Tunnel sitzt. Ne? Aber ja, alles stimmt. Andere, als da so rauszukommen, wäre dann, glaube ich, auch erstmal Harakiri gewesen. Und das sieht Schwäbe, so wie ich ihn jetzt in den 8 Spielen gesehen habe, nicht gerade ähnlich, dass er irgendwie so, wie du, man sagt, Wildwest-Aktionen abliefert. Oder wie
also
hast du
das gesehen? Ja, absolut, bin ich voll bei dir. Also der macht eigentlich auch wieder alles richtig. Er verzögert die Szene. Habt irgendwie so einen Timo Horn im inneren Auge noch vor mir. Ich glaube, da gab es sich sogar in dieser Saison, glaube ich, gegen Leverkusen. Das ist auch mal so eine Szene, wo ein Stürmer allein auf ihn draufgetrippelt ist und er dann auch dort rausgestürmt ist und so komisch halt mit dem Fuß, halt mit der Hand so nach hinten gefallen ist. Ja. Und da fällt mir gerade jetzt in dem Moment auch noch diese Szene da so ein. Ja, und Schwäbe versucht halt einfach nur das Tempo mit dem Stürmer mitzugehen oder das, ihm das Tempo zu entnehmen.
Ja.
Besser gesagt, ne?
Und das Tempo kann man, glaube ich, nicht entnehmen.
Also ja, Holtmann, Alter,
Hiedwitzka. Dass er keine Spur hinterlässt, wenn er anfängt loszurennen, das ist schon Wahnsinn.
Ja, da finde ich, macht Schwäbe eigentlich schon sehr, sehr gut. Hat er vielleicht nur den, also ja, ihm da jetzt auch das was vorzuwerfen, ne? Zu sagen, da muss er einen kleineren Schritt machen, einen kleineren Zeitziel machen, das ist auch schwierig, aber ja, also ich glaube, so auch von 10 solchen Szenen, da hält er, glaube ich, auch mindestens 7 davon so normalerweise, weil es
ich glaube, ein paar Minuten davor hat er genau oder so eine ziemlich ähnliche Situation gegen Holtmann auch gehalten. Ich glaube, da war der Winkel ein bisschen spitzer. Aber trotzdem, da war er ähnlich ruhig, wartet da so ein bisschen am Pfosten,
ja, stimmt, Fünfer stimmt,
und
genau, ja,
kann ihn da mit dem Fuß halten.
Ja, wie stimmt, gesagt, da kleinen Block dort auch so, ne?
Ja. Genau. Und da hat er jetzt einfach Pech, dass er dann in dieser einen Millisekunde dann irgendwie die Beine irgendwie, ja, eine Ballgröße offen hat, ne?
Ja, weil er da genau gerade im Sidestep war, so. Ja, kann natürlich auch sein, dass Holtmann da gutes Auge für hat, aber aus taktischer Sicht würde ich da ihm jetzt wenig vorwerfen.
In einer Hintertor-Wiederholung bei dem Tor sieht man, dass Holtmann gar nicht auf ihn guckt. Also der guckt nur auf den Ball, der ist ziemlich froh, dass er ihn getroffen hat, einfach so.
Okay.
Und dann rutscht er durch.
Ja, es ist dann nochmal ärgerlicher.
Ja.
Für Schwäbe, aber
ja.
Hat, finde ich, abgesehen davon jetzt eigentlich auch ein solides Spiel gemacht, also hat dann auch gegen Jürgen Lucadia einmal gut mit dem Fuß noch verteidigt, so in der kurzen Ecke, wo er den in der ersten Halbzeit, war das, glaube ich, noch den Fuß rausstellt, so, also und auch ansonsten auch, wie du schon sagtest, strahlt einfach eine Ruhe aus, so die Bälle, die er abwehrt, die gehen relativ selten so wieder ins Spielfeld zurück, also gab es, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch noch diese eine Szene dort, wo er diesen Fernschuss von ach, lass mich lügen, von Pantovic. Im Zweifel ist es immer Pantovic, der einen Anschluss macht. Ja.
Von der Mittellinie.
genau. Den hat er, glaube ich, auch so leicht nach vorne so abgewehrt, zur rechten Seite. Mhm. Das war die einzige Unsicherheit, die mir jetzt wirklich aufgefallen ist. Aber ansonsten, wie du schon sagst, strahlt einfach eine Ruhe aus, die wirklich angenehm zu beobachten ist bei ihm.
Ja. Und Köln dreht das Spiel, auch wegen ihm so ein bisschen. Und dann kommen wir auf das, jetzt müssen wir auf das 1-2, diesmal aus Bochumer Sicht, zu sprechen kommen. Natürlich, erstmal, bevor jetzt wir über Riemann reden, das ist ein katastrophaler Fehler im Spielaufbau. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und dann macht Kainz es besser als bei seinem Elfmeter. Da geht er relativ schnell in die Tiefe. Und ich bin jetzt auf deine Meinung gespannt. Was kann Riemann da was machen oder was sollte er machen?
Also ich denke, dass Riemann in der Szene sehr, sehr viel richtig macht. Ich glaube, der Ball von Kainz ist einfach perfekt gespielt, wie du schon sagst. Und dann nimmt Podest den Ball ja auch wieder relativ weit vor den Toren. Also gut, 18 Meter so. Wieder in diesem Halbkreis. Mit dem Halbkreisen haben wir es heute irgendwie in der Folge.
Ja.
Und Riemann setzt sich halt schon ab, aber als Modest dann schießt, ist Riemann erst am Fünfer so, also schwierig. Du musst natürlich als Keeper trotzdem immer so ein bisschen auf der Raufe sein, ob der Ball jetzt dann vielleicht von Modest doch schlecht angenommen wird, aber Modest ist halt auch in der Szene, ich glaube, ein Spieler, der 10 Jahre jünger ist, der macht den Ball, glaube ich, auch nicht so. Und gerade auch nicht ein Spieler, der aktuell so in Form ist wie Modest.
Ja. Also, ja, aber da muss ich dann schon einhaken und an Riemanns Stelle oder sagen, er weiß ja, wer auf ihn zukommt. Ne? Also du weißt, du spielst gegen Köln, du weißt, du spielst gegen Modest und du weißt, die Bälle, die kommen halt relativ schnell in die Tiefe, sag ich mal, auf eben Modest. Du siehst, dass der Ball tickt, du siehst, wie er ihn annimmt und ich will jetzt nicht vom Torwartfehler reden, weil der Fehler ist ganz klar dieser Spielaufbaufehler, da müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn der Ball so liegt, oder anders gesagt, in der Burkhardt-Situation, wenn der Ball da leicht tickt, dann luft er ihn drüber. Weil ich glaube, Burkhardt und Riemann stehen da ungefähr auf einer Höhe, also vergleichbar.
Ja.
Und das ist dann so eine Situation, wo ich als Trainer, sage ich jetzt mal, Riemann gesagt hätte, das ist eine Situation, entweder du bleibst ganz drin oder du ziehst voll durch und versuchst ihn noch mehr zu stressen. Der Lupfer kommt so oder so, wenn er voll durchzieht. Aber er steht halt so gefühlt im absoluten Niemandsland.
Im Riemannsland,
ja.
ich glaube, man sieht auch noch ganz gut, dass als der Ball da einmal auftickt, ist Riemann noch so leicht eine Acht-Stellung. Als der Ball dann an Modests Bauch geht, mit dem er den Ball dann annimmt, dann sieht man erst, dass Riemann konsequent nach hinten läuft.
Aber wirklich konsequent? Wirklich konsequent?
Erst dann läuft er, dann ist er ja eigentlich schon zu spät, weißt du?
Ja,
also er stand ja dann, als der Ball Modest den Ball berührt, steht Riemann so auf Höhe des Elfmeterpunktes, ist immer noch so leicht nach vorn gebeugt und erst dann quasi, als er den Ball berührt, dann merkt er, oh, jetzt sollte ich dann doch mal ein bisschen schneller zurücklaufen so. Und dann, wie du sagst, war es eigentlich schon zu spät, also ja, würde ich dir recht geben, dann soll er schon auf jeden Fall eine konsequentere Aktion hier zeigen,
Das reicht dann, wie gesagt, das Tor wäre dann, wenn er rauskommt, wahrscheinlich genau so auch gefallen. Ist halt aber dann auch wieder ein bisschen, sag ich mal, Psychologie mit dabei, dass die Mannschaft sieht, okay, der versucht es trotzdem und gibt Vollgas, eine gewisse andere Körpersprache. Und so war für jeden klar, der Ball kommt tief, Modest hat den Ball, okay, der luft ihn jetzt rein und tschüss.
Ja, zumal Riemann eigentlich auch noch ein Keeper ist, der relativ häufig so diese
ein riskanter Typ.
Ja, ich würde es eher sagen, also eher im Tor bleibt, also in solchen klaren Szenen, also wenn der Stürmer den Ball dann eher am Ball hat, wenn klar ist, er hat den Ball jetzt am, also Neuer zum Beispiel wäre dann...
Der hätte den Pass schon abgefangen.
Ja genau, oder hätte er quasi, kann ich mich erinnern, damals, als sie damals gegen Barca gespielt haben in Champions League, hat irgendwie gab es auch so einen langen Ball auf Neymar, ähnliche Szene wie hier, und Neymar hat den Ball ähnlich wie Modest angenommen und mit der Annahme war Neuer eigentlich da und quasi diesen dann freien Ball so abgegrätscht, so, oder irgendwie abgefangen nochmal, das war auch unfassbar, wirklich. Riemann ist eigentlich so im 1 gegen 1, so bei langen 1 gegen 1 Situationen, erinnere ich mich auch an so eine Szene gegen Bebu, gegen Hoffenheim im Hinspiel, wo er auch relativ lange dann gewartet hat, sich eher noch abgesetzt hat und dann eigentlich als Bebu dann im Strafraum war, erst rausgekommen ist. Ja, war jetzt an der Stelle jetzt leider nicht so der Fall, wahrscheinlich, weil er dachte, vielleicht kann Modest den Ball nicht so gut kontrollieren, wie du schon sagst. Bei so einem Spieler, wenn du weißt, okay, der FC spielt jetzt hier, die spielen immer direkt nach vorne, versuchen halt immer den Weg in die Spitze zu suchen, dann kann man sich ja vielleicht schon ein bisschen besser darauf einstellen, aber er hat halt hier versucht, noch irgendwie zu reagieren.
Plus ist es halt einfach dieser Fehler im Spielaufbau, ne? Vielleicht bist du auch, gibst es natürlich nicht zu, aber bist mal kurz aus der Situation raus, weil du weißt, wir haben jetzt einen Ball und es war ja auch ein relativ unbedingter Fehlpass und dass du dann einfach nicht zu 100% einfach da bist und dann sofort auf 100% wieder hochzukommen, sag ich mal, in der Konzentration, das kann dann auch nicht jeder. Das ist einfach so. Stimmt.
Wie stehst du eigentlich generell dazu, wenn wir jetzt mal kurz in diesen Trainertalk abdriften wollen?
Wollen wir das wirklich?
vielleicht nochmal ganz kurz so. Hast du denn auch bei dir Keeper in der Mannschaft oder hattest du Keeper bei dir in den Mannschaften, die quasi so immer so diese Mentalitätskeeper waren, quasi immer versucht, immer aus 100% und immer voller Fokus, oder hattest du auch schon mal so dabei Spieler, die da eher so, kriegen wir schon hin und dann in entscheidenden Momenten da waren?
Nee, generell sind die Torhüter schon in den Sphären, in denen ich bisher Trainer war, immer diejenigen, die diese klassischen, ich sag mal so, in kleinen Maße Oliver Kahn-mäßig, ne? Von wegen, also wir gehen voran, sind wirklich Leader in der Mannschaft auch. So einen ruhigen, der einfach nur seinen Job macht und dann fährt er wieder nach Hause. Den gibt es, glaube ich, als Torhüter nicht, so wie ich sie jetzt kenne in meinen Mannschaften.
Ja. Okay, interessant. Weil ich sage halt immer, also natürlich jeder Spieler ist auch anders, ne?
Klar.
Gerade so Keeper, die jetzt vielleicht, sage ich mal, eher diese Nervenbündel sind, die brauchen es wahrscheinlich, oder nicht Nervenbündel sind, also die brauchen es dann wahrscheinlich eher, sich nur auf diese Sache zu konzentrieren, so 90 Minuten.
Ja.
Andere Keeper wiederum, da merkst du, okay, die kannst du halt einfach gefühlt so kurz vor Schichtende herholen, spielen die ja 90 Minuten runter im Derby am besten noch und dann fahren sie wieder
heim,
wie du schon sagst. Ne? Aber können trotzdem noch die Emotionen haben. Deswegen bin ich eigentlich meistens ein Freund davon oder versuche meinen Keeper dann immer zu sagen, ey Leute, beruhigt euch so, es ist halt in Anführungsstrichen nur Fußball, ne? Auch wenn da natürlich immer viel davon abhängt und das natürlich auch das Hobby ist, ne? Und so weiter.
Das muss man, glaube ich, auch nicht nur Torhütern klar machen, sondern generell allen.
Genau. Aber also es kann halt niemand sich 90 Minuten 100% konzentrieren. So. Also das ist, glaube ich, auch schädlich für einen selbst, wenn man dann permanent in diesem Spiel so die 245 Minuten gespannt ist wie so ein Flitzebogen und halt nur dabei ist und denkt, jetzt muss ich aber jetzt keine Emotionen zeigen und jetzt muss ich aber hier mich beweisen und so weiter. Das ist dann voll konzentriert bleiben, dann ist, glaube ich, auch der falsche Weg. Ansonsten, also das kriegst du einfach nicht auf Dauer hin, das geht einfach nicht.
Nein, es ist in so vielen Bereichen dann halt, wie du schon sagst, Hobby. Das spielt, auch wenn es jetzt eine andere Doku bei der Sportschau gibt, da geht es halt nicht um die große Kohle, sag ich mal. Genießt das Spiel, ne? Und versucht dein Ding halt so gut es geht zu machen, in deiner Art und Weise. Jeder Jack ist da anders. Das ist der beste Weg. Wenn man jetzt, sind ja nicht nur zweimal 45 Minuten, das fängt ja dann schon, Torhüter machen sich ein bisschen früher warm, ein bisschen dreiviertel Stunde vorm Spiel schon auf 180. Kommst in der Halbzeit auch nicht runter und dann, das kann keinem gut tun. Das glaube ich nicht.
Ja, absolut. Da habe ich mal dazu diesen Podcast von Ben Foster, den Keeper von Watford, kann ich echt nur empfehlen.
Okay.
Da hatte Aaron Ramsdale zu Gast, den Keeper von Arsenal, und der meinte irgendwie, dass als sie gegen Leeds oder so, also auf jeden Fall gegen irgendeine so eine Truppe in England haben die gespielt.
Truppe, das wird Marco
fragen. Irgendeine Truppe, genau. Da wurde er irgendwie diesen 5 Pen-Münzen oder so beworfen von Fans. Und die haben danach ihn geworfen. Und Aaron Ramsey ist ja auch so ein Typ, der kann sich halt nicht die 90 Minuten lang konzentrieren. Der kann sich bestenfalls so 10 Sekunden auf irgendwas konzentrieren. Und er hat dann irgendwie während des Spiels dieses ganze Geld dort eingesammelt. Hat das hinten in sein Handtuch reingelegt. Ne? Und dann dachte er sich, wenn ihr Geld liegt, nehme ich halt mit. So.
Also okay, das ist schon wieder eine andere Stufe. Ne?
Ja, Heidewitzka. Ich weiß wirklich nicht mehr, gegen wen das war, aber da hat er auf jeden Fall gesagt, dass er da so Geld eingesammelt hat und dann am Ende irgendwie so mit 2 Pfund oder so rausgegangen ist.
Mit Plus rausgegangen.
Plus rausgegangen, ja. Sehr gut. Würde sagen, weil wir gerade bei diesem ganzen Thema Fokus sind und Konzentration hochhalten, kommen wir, glaube ich, nicht drum herum, über.
Jetzt war ich kurz raus, warte.
Über Schwolo zu reden. Ja, genau. Über Schwolo zu reden, der eigentlich bis zu seinem Fehler zum 0-3 ein herausragendes Spiel gemacht hat.
Oder? Eigentlich schon, ne? Und dann, das kann man nicht anders sagen. Ich meine, das Hackending von Lewandowski, die guten alten Reflekte von der PlayStation.
Naja,
den muss er erstmal so halten, macht nicht nur den, macht halt generell, wie du sagst, ein echt gutes Spiel.
Auch den anderen von Lewandowski, diesen eingesprungenen Schuss mit rechts.
Das, ne? Ja, stimmt. Ja.
Und dann sich mal gut nach hinten absetzt.
Ja. Dann halt dieses, ja. Der Pass, und obwohl er ich ihn eigentlich für einen etwas besseren Fußballer halte.
Ja, ja. Absolut. Also kicken kann der absolut, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ja. Ich glaube, das hat ja auch in diesem Spiel mehrmals geklappt. So, ich glaube, Korkut hat das auch so, was ich so von Hertha-Fans mitbekommen habe, will das ja auch, dass man von hinten heraus Fußball spielt, ist auch völlig gut, ne?
Ist immer die bessere Alternative für mich. Genau. Als,
ja. Den Ball dann, aber ich bin halt wirklich kein Freund davon, den Ball, wenn Stürmer oder wenn gegnerische Stürmer so weit aufgerückt sind, dass sie so mindestens an der 16er Kante stehen. Ja. Den Ball dann so quer durch den Fünfer zu spielen, ist halt schon riskant. So, es sei denn, du bist ja halt extrem sicher und haust halt verdammt mal dran an den Ball.
Ja. Ne?
Weil Schrulo stand ja, glaube ich, noch außerhalb des Fünfers, glaube ich.
Also ja, beide. Also, ja, beide standen irgendwie einer links, einer rechts. Und also durch den Fünfer kommt eigentlich kein Pass durch, auch wenn du flach hinten rausspielen willst. Also das kann nur eine Einladung sein, entweder für einen echt guten, hohen Pressing-Moment oder halt für sowas, was dann halt letztendlich passiert ist.
Ja, also selbst wenn, also ich habe dann überlegt, so, welche Möglichkeit hätte dann der Verteidiger gehabt, das Spiel fortzusetzen.
Ja, genau, er stand auch jetzt nicht so optimal, aber es war, glaube ich, ein 17-jähriger
Debütant, ja, genau, es war, glaube ich, sein Debüt, ja.
Gegen Bayern, sein Debütfeind, auch unschön, glaube ich.
Ja, ja.
Stand dann auch nicht so perfekt, aber ja, wie du sagst, was war Schwolos Gedanke, was soll der jetzt damit machen?
Also Stichwort Spielfeld-Scan vorher, ne?
Das ja, genau.
Wäre jetzt bei Schwolo da die bessere Alternative wahrscheinlich gewesen oder definitiv gewesen, den Ball dann zu schlagen. Da fühlen sich natürlich dann immer wieder die Kritiker dann bestärkt sozusagen. Dann hör auf mit diesen hintenrum Gespieler, schlag den Ball lang, da ist gut so, ne?
Ja, dieser lange Ball ist für mich halt immer nur purer Zufall, was danach passiert. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Und wenn du halt die Vorgabe hast, wir wollen hinten rausspielen, das zeugt auch von Selbstbewusstsein, klar. Dass du, aber vielleicht war auch dann wieder dieser, auch wie bei Rehmann, dass er einfach in dem Moment steht 0-2 gegen die Bayern. Du weißt selber, du bist jetzt auch nicht, weiß nicht, ja, eine andere Mannschaft, die das wieder drehen könnte im Zweifel. Hertha geht es ja momentan auch nicht so gut, sag ich mal.
Ja.
Ja, dass er dann so ein bisschen laissez-faire dadurch.
Wobei ich würde da aber kurz widersprechen wollen, weil ich glaube, in der Situation hat er, glaube ich, Darida kurz zuvor noch eine sehr, sehr gute Chance gehabt, als es noch 0-2 stand.
Stimmt, wie kann er den nicht machen, habe ich mich ja noch gefragt.
Genau, das dachte ich mir auch so. Dachte, also, so, und dann
stimmt.
Ist er wieder ärgerlich so. Dann, du warst ja wieder dran, so gefühlt, ne, dran. Ja. 0-2 steht es und dann wieder so ein Ding. Das ist, finde ich, immer so, was ich bei Schwolo immer so ein bisschen so durchziehe. Du hast halt kein Spiel dabei, wo er jetzt komplett fehlerfrei ist oder wo ich jetzt nichts auszusetzen hätte aus taktischer oder technischer Sicht bei ihm.
Ja. Ja?
Der Fehler jetzt mal, das passiert halt, mein Gott, das passiert jeden Mal irgendwann so,
klar.
So ein Abspielfehler, aber
war das bei Freiburg auch schon so oder ist das erst seitdem er in der Hauptstadt rumläuft?
Also ich glaube,
weil ich kann ihn jetzt nur in Freiburg als wirklich sehr, sehr zuverlässigen
Keeper. Genau, absolut. Genau, also ich glaube auch, dass das Schwolo kein Keeper für den Abstiegskampf ist, um das mal so platt zu sagen. Was ich vorhin gesagt hatte, Schwolo ist, finde ich auch immer, das hat man im Spiel extrem gesehen, da war er eigentlich in jeder Situation vorher auf irgendwie 180, so gefühlt vom Puls.
Ja.
Also du hast irgendwie immer gesehen, okay, der Typ ist jetzt auf jeden Fall angespannt, der ist konzentriert und so weiter, und dass sich das dann irgendwann mal, wie ich vorhin schon sagte, das kannst du halt nicht immer aufrechterhalten, so diese maximale Spannung. Ich glaube, dass das ihm da manchmal nicht ganz gut tut, wenn er sich dann immer in sämtliche Szenen so übelst reinsteigert. Ich meine, dass da mal so eine Bäckerfaust nach einer Parade kommen kann, das muss sogar kommen, sich einfach selber zu pushen. Ne?
Klar.
Aber wenn das dann so ins Unermessliche geht, ist dann, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, wenn du dich dann nicht mehr aufs Wesentliche konzentrierst. Ne?
Da verpufft der Effekt dann halt auch irgendwann. Ne?
Genau, wenn du nach jeder Szene, die halt irgendwie strittig ist, da drum schreist oder rumkrakeelst, einen Schiedsrichter anblaffst, so, das ist,
trägt, glaube ich, auch halt dazu auch, bei. Auch wieder, was ich ganz am Anfang sagte, dann aus der Mannschaft auch irgendwann keiner mehr ernst. Ne? Wenn du denkst, gut, jetzt kommt der Cholerische wieder raus für 3 Sekunden und dann.
Aber dann macht er, also wenn. Kann er ja machen, finde ich nicht schlimm, aber also jetzt noch, weiß ich nicht, so ganz so großes Beispiel, aber so Oli Kahn, so, der hat dann da hinten trotzdem seine Bälle gehalten, oder ein Rafa Gikiewicz bei Augsburg.
Ja.
Der ist halt, finde ich, so ein Keeper so für einen Abschießkampf. Der hält ja halt auch mal, macht klar taktische Fehler, muss man nicht drüber reden, aber der hält ja im Zweifel halt immer mal noch einen Punkt fest, und hat Augsburg letztes Jahr, finde ich, auch mit seinen Paraden so in der Liga gehalten, also ohne die werden die abgestiegen. Das ist bei Schwolo, finde ich, einfach viel zu selten der Fall, dass er mal ein Spiel dabei hat, wo du sagst, fehlerfrei, hat sogar mal einen Punkt festgehalten, ne? Dass es bei einer Mannschaft natürlich immer schwieriger ist, die jetzt wie Hertha unten drin steht, ist auch völlig klar, wo aktuell auch nichts zusammenläuft, aber die Basis ist halt, hat ein Trainer von mir immer gesagt, die Basis ist halt die Null. Wenn die Basis halt nicht stimmt, naja, dann ist halt schwieriger. Dass wir, also jetzt, da geht es ihm jetzt gar nicht um das Bayern-Spiel. Ne? Also ich finde, als Keeper kannst du gegen Bayern generell sehr, sehr selten richtig schlecht aussehen. So. Also,
ja,
du hast stimmt. ja viel mehr Möglichkeiten,
dich auszuzeichnen. Viele Aktionen für dich dann, ja.
Genau, und die entscheidenden Spiele sind als Keeper dann, wenn du, also jetzt im Falle von Schwolo, das sind ja die entscheidenden Spiele gegen Augsburg, ne, gegen Mainz,
ja.
gegen, weiß ich nicht, gegen Freiburg, ne, wo du halt auch mal ja. Dich im Strafraum behaupten musst. Das sind ja die entscheidenden Spiele für dich. Ja, und nicht irgendwie, dass du gegen Bayern, gegen
Bayern Lewandowski ist jetzt. Das Bonusspiel,
dass absolut, du genau.
gegen Lewandowski einhältst, super. Kannst du dich freuen, klar. Ich meine, mhm. da hält nicht jeder immer ein. ja. Aber ja. Und jetzt, um mal eine steile These aufzustellen, Schwolo zu Union als ja, boah, Nachfolger jetzt, von Lute, um es ein bisschen auf neues Level anzuheben. Wäre natürlich auch ein schöner Wechsel, ne, von Hertha.
Ja, klar. Muss sich, glaube ich, nicht ummelden. ich glaube aber, dafür ist Schwolo auf der Linie nicht gut genug.
Okay.
Also ich finde, Schwolo ist ja auf der Linie manchmal noch zu sehr, ich schwinge mit dem Arm nach hinten, zu ja. sehr Timo Hornig, so, zu sehr Horni. also er macht jetzt nicht ganz so krasse Fehler, aber ich finde, da ist Schwolo ab und zu auch immer mal so viele Bälle dabei, wo du denkst, so, ah, an guten Tagen fängt, ja, pflückt er den auch da raus. Ich erinnere mich auch ja. gegen dieses Mainz-Spiel ja. Zum Ende der Hinrunde. Auch so komische 50-50-Situation dabei hatte ich einfach gegen ihn liefen. Ja. Und wie du schon sagtest, ist in Freiburg ein solider Keeper, aber ich finde, er ist halt nicht mehr als das. Er ist ein solider Keeper, ein guter Keeper, aber ja. nicht überdurchschnittlich. Also es ist quasi der Durchschnitt, ist, finde ich, so sein Maximallevel. Was nicht schlimm ist, aber man muss es halt
wäre so einordnen. Auch wieder froh, wenn ich ein durchschnittlicher Bundesliga-Torwart wäre.
Ja, absolut, ja, klar. Aber die hat er ja, ja natürlich als Abstiegskandidat vermeintlicher, ne? Auch wenn sich ja. die hat da so nicht sieht.
Genau, sie ja wollen ja auch, deswegen haben sie ihn, glaube ich, geholt, weil auch ich sehe ihn eigentlich so, ja, so für eine Mannschaft im Mittelfeld, vielleicht die Conference League, so in der Ecke.
Genau, ja, ja.
Und da will, ach, und du hättest fast gesagt, Hertha ja eigentlich auch hin, ne? Deswegen haben sie ihn, glaube ich, auch dann geholt.
Ja, ja, absolut. So, ich würde sagen, die letzte Szene, die wir jetzt noch haben, um das Ganze hier mal noch schön abzurunden, ist Lukas Radetzky, den du dir ausgesucht hast. War ja dieses 1-2 zwischenzeitlich, als der FCA nochmal Luft geschnuppert hat. Es war ja nicht Ricardo Pepi, der getroffen hat, sondern Anne Meyer.
Anne Meyer, erstes Bundesliga-Tor.
Stimmt, da irgendwie 92 Spiele oder so, ne?
Ja. Ordentlich, ja. Ich habe mir die Szene halt nur rausgesucht, weil das natürlich mega dämlich aussieht. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, glaube ich, oder? Ich meine, der Freistoß ist wahrscheinlich ein Flatterball, da sieht man nicht so ganz genau in den Kameraeinstellungen.
Ja, stimmt, ja.
Aber wenn du ihn frontal auf die Brust bekommst,
ich finde es aber auch, also wir müssen, glaube ich, erst darüber reden, dass auch Radetzky bei einer von wie vielen Meter? 35 Meter
hat er geschossen. Genau, es ist halt kein Schlenzer oder kein Freistoß aus 18 Metern ins Torwart.
Genau, und stellt, genau, weil du gerade Torwart-Eck sagst, er stellt halt drei Mann in die Mauer. Mhm. Also aus 35 Metern so. Also, ja. Ich glaube, wer war das mal? Glaube ich, Bale oder so hat, glaube ich, damals erzählt, dass er, dass ihm bei Juninho war das, Juninho, nicht Bale, der ehemalige Lyon-Spieler, hat damals gesagt, dass er sich bei Freistößen immer quasi an diese Mauer orientiert und quasi die Mauer so als Fixpunkt nimmt und da anhand dessen quasi so seine Schusszone so auswählt, ne, wo er halt hinschießen will. So, wenn du halt,
also die auch immer getroffen hat, der war
natürlich auch immer besonders krank. Ja, kam auch noch hinzu. Also kann auch sein, dass er irgendwelchen Mist erzählt hat, aber jeder glaubt so. Ja. Aber ich finde, aus 30, 35 Metern brauchst du keine. Also wenn du da einen davor stellst, finde ich okay. Weil es natürlich immer dazu einlädt, direkt zu schießen, ne?
Ja, es sind halt drei Spieler, die oder zwei, genau, die weniger irgendwo in der Restverteidigung sind. Dann,
ne? Genau, das kommt auch noch hinzu. Ne? Und die halt nicht nachlaufen können, was ist ja auch noch hinzukommt, genau, dass da Anne Meyer einfach durchlaufen kann. Also wenn wir jetzt dann bloß mal sehen, wie viele Augsburger dann im Strafraum sind, da sehe ich dann Niederlechner, Meyer, Pepi, Udo Kai rennt damit noch mit rum.
Das ist dann der eigentlich, der nicht im Abseits steht, macht den rein.
Ne? Ja, eigentlich 6 gegen 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6 gegen 6 im 16er so. Also das und da zähle ich jetzt schon Backer und ich glaube Wirtz noch dazu, die irgendwo an der Strafraumkante standen. Ne? Also hätten eigentlich direkt drei Spieler dort einschieben können, egal wo der Ball hingegangen wäre, zentral, links oder rechts. So. Ging dann im Endeffekt nach links, wie du schon sagst. Kriegt den so irgendwie komisch auf der Brust. Kann natürlich ein Flatterball gewesen sein, das wissen wir jetzt hier nicht. Ja, da bin ich ganz genau
gesehen. Reagiert halt irgendwie auch nicht so richtig, mit seinen Händen zumindest, weil er vorher gefühlt so schon dieser Volleyballer.
Dieser Backerhaltung, den Ball dazu rausbackern möchte. Ist auch irgendwie eine komische Szene von von Radetzky. War irgendwie, finde ich, auch so ein klassischer Radetzky. Also hat auch, finde ich, in jedem Spiel immer mal so ein Dann spielen so, oder alle zwei Spiele hat immer mal so kleine Fehlerchen drin. Hält vorher, glaube ich, in der ersten Halbzeit, in der ersten Halbzeit nochmal einmal riesig, so, wo er im 1 gegen 1 auch wunderbar verteidigt in der kurzen Ecke so, aber ansonsten, es sind halt immer mal so einige Sachen dabei, wo du denkst, ach, das muss jetzt nicht sein, so auch ein Ball am Fuß, wo er mal so Querschläger dabei hat oder einen Querpass spielt, der abgefangen wird.
Stimmt, das hat er auch drin gehabt, ja.
Da rede ich jetzt gar nicht mal von irgendwelchen Schüssen wie damals irgendwie beim DFB-Pokalfinale gegen die Bayern, als irgendwie Lewandowski so aus 30 Metern dazu kommt und schießt, so, das passiert halt auch, aber das passiert nur bei Radetzky, finde ich, immer noch zu häufig. So.
Zu häufig dann, ja.
Zumindest für die Ansprüche, die Leverkusen hat. Ne? Aber Radetzky kann die halt immer mal noch, zumindest eher mal noch einen Punkt retten, so, also jetzt, ohne dass ich ihn jetzt irgendwie zu schlecht reden will, ne?
Ja, ganz gut, natürlich dann auch den Vorteil dieser Mannschaft, die halt echt viel Power aufs Feld bringen kann und dann halt mal eben so 5 Tore dann noch hinterherlegt oder dann noch 3, aber letztendlich 5-1 gewinnt, auch wenn er mal einen Bock drin hat. So. Gegen eigentlich eine Augsburger Mannschaft, die eigentlich verteidigen kann in der Theorie, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt,
ja.
Komisch, also ja. Gibt dir vollkommen recht. Da ist, glaube ich, nur so dieser Unterschied jetzt vielleicht mal, weil so, ich finde, Radetzky, Spolo ähneln sich da schon so ein bisschen, auch wenn Radetzky auf der Linie eher so diese Matchwinner-Qualitäten hat. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer ein bisschen leichter gesagt, wenn du dann bei Leverkusen spielst, die natürlich dann mit Schick, Diaby und so weiter, mehr Offensivpower nachlegen können und dann im Zweifel halt mal so 2 Tore noch egalisieren können.
Ja, genau.
Absolut. Okay, dann würde ich sagen, wir sind jetzt fast schon eine Stunde rum oder über eine Stunde rum. Soll es das gewesen sein mit diesem 20. Spieltag in der 10. Folge?
Doppeltes Jubiläum. Hat's
dir denn, doppeltes Jubiläum.
20 und 10?
Ach 20 nee, und 10, genau.
Naja.
10 und 20, so.
10 ist schon, 10 ist schon eine gute Zahl.
10 ist eine gute Zahl, würde gerade sagen. So geht es erstmal los. Jetzt beginnen dann bald unsere Teenager-Folgen, sozusagen.
Oh, ja.
Weißt du, wenn wir dann kurz vor der Pubertät, da kommen dann die
wilden Folgen raus. Das wären ganz schlimme Folgen.
Ja, aber ich fand, die Folge war eigentlich, du hast dich sehr, sehr, sehr gut eingefügt, Tim. Wie würdest du dich selbst jetzt hier beurteilen, dass ich jetzt einen Praktikumsbericht aufnehmen kann?
Als Schwolo unter den Praktikanten würde ich mich sagen. Aber nur gegen Bayern.
Nur gegen Bayern. Jetzt tust du ja wirklich Unrecht. Ich würde sagen, ich nehme das alles so mit und wir melden uns dann bei dir.
Okay, ich warte gespannt am Briefkasten.
Ja, vielleicht auch ein Fax mal sehen.
Oh ja.
Sind ganz so teuer.
Stimmt, ich habe ja mein eigenes Faxgerät noch zu Hause.
Ja, siehst du. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns allen gewogen, wie Wolf Fuß sagen wird, oder bleiben Sie sportlich. Genau, und dann hören wir uns, in 2 Wochen ist ja erstmal Länderspielpause, da gibt es, glaube ich, nichts. Und dann, wie gesagt, hören wir uns dann zum 21. Spieltag dann in 2 Wochen. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.